wird, zur Predigt, den Bericht von der Kreuzigung nach Lukas. Ich möchte euch aber bitten, ruhig sitzen zu bleiben, während ich das vorlese. Vielleicht hilft es manchen auch, die Augen zu schließen und in Gedanken einfach mitzukommen zu dem Hügel Golgatha und das vor unserem inneren Auge mitzuerleben, was damals geschehen ist. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann losten die Soldaten untereinander seine Kleider aus. Das Volk stand dabei und sah bei der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der Messias Gottes, der Auserwählte ist. Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin, reichten ihm Essig und sagten: Hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinen Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn: Bist du denn nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte: Nimmst du Gott noch immer nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber der hier hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Denk an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm: Ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Es war schon etwa 12 Uhr mittags. Da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land bis um 3 Uhr. Dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch und Jesus rief laut: Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Als der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte, dies alles geschehen sah, pries er Gott und sagte wahrhaftig: Dieser Mensch war unschuldig, er war ein Gerechter. Auch all die Leute, die nur aus Schaulust zusammengelaufen waren, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück, nachdem sie gesehen hatten, was da geschah. Amen. Wahrscheinlich ist Jesus circa 6 Stunden am Kreuz gehangen. So gegen 9 Uhr vormittags ist er ans Kreuz geschlagen worden und wahrscheinlich bald darauf hat er dieses Gebet gesprochen, diese Worte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann deutet uns Lukas an, so gegen 12 Uhr kommt es zu diesem kurzen Gespräch zwischen Jesus und dem einen Verbrecher, der ihn bittet: Denk an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst. Und schließlich, nachdem Jesus gestorben ist, ist der Hauptmann des Hinrichtungskommandos ganz betroffen und sagt: Dieser Mann war ein Gerechter. Und ich möchte über diese drei Momente mit euch heute nachdenken und möchte euch dazu drei Gedankenanstöße mitgeben. Das erste: Worte aus einer anderen Welt. Der zweite Gedankenanstoß: eine offene Tür in die neue Welt Gottes. Und der dritte Gedankenanstoß: Menschen auf dem Weg in diese neue Welt Gottes. Ich fange an, wie es sich gehört, mit dem ersten Punkt. Worte aus einer anderen Welt. Möchte euch bitten, das einfach noch einmal vor eurem inneren Auge mitzuerleben. Da wird Jesus ans Kreuz geschlagen. Es werden ihm unheimliche Schmerzen zugefügt und die Schmerzen werden ihm zugefügt mit dem Ziel, ihn zu töten. Und zwar langsam und qualvoll. Und die Art und Weise, wie Jesus hier reagiert, ist mit diesem Gebet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind Worte aus einer anderen Welt. Ich glaube, jeder von uns weiß, wie viel Kraft es kosten kann, jemanden zu vergeben, der mir Unrecht zugefügt hat. Manchmal sind es sogar Kleinigkeiten, wo wir uns schwer tun, anderen zu vergeben, und bei größeren Dingen auf alle Fälle. Vielleicht fällt dem einen oder anderen von uns auch wirklich jetzt eine Situation ein, wo euch Unrecht zugefügt worden ist. Und an dem man einfach nagt. Etwas, was immer wieder hochkommt. Manchmal kann man es zur Seite schieben und dann plötzlich ist es wieder da und die Wut kommt hoch oder der Groll kommt hoch oder einfach auch der Schmerz kommt hoch. Und manchmal erleben wir es ja dann, dass sich so das eine, also da ist das Unrecht, das uns zugefügt worden ist, und irgendwie so eine kleine Rache, mit der wir antworten, und das Ganze schaukelt sich hoch. Und das sind ja oft die Punkte, die unsere Beziehungen vergiften, manchmal im Kleinen. Und wenn man so in die große, weite Welt schaut, ist es das auch im Großen, was diese Welt vergiftet. Erich Schiller hat das einmal so ausgedrückt: Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend immer Böses muss gebären. Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend immer Böses muss gebären. Etwas ganz Unheimliches. Da geht etwas weiter. Da ist eine Dynamik, eine unheimliche Dynamik. Und jetzt beim Kreuz von Jesus wird dieses Ping-Pong-Spiel von Unrecht und Rache plötzlich beendet. Da wird Jesus das allergrößte Unrecht zugefügt und seine Reaktion ist: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht ist einigen von Ihnen wirklich eine Situation eingefallen, an denen ihr kiefelt. Eine Situation, wo euch Unrecht zugefügt worden ist. Was ich euch heute bitten möchte, ist nicht: und jetzt streng dich doch endlich einmal an und vergib. Aber ich möchte euch einladen, dass ihr in Gedanken zu Jesus kommt, zu Jesus am Kreuz. Dass ihr in Gedanken zu Jesus kommt, wenn er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dass ihr euch ein bisschen bewusst macht, was das für eine Kraft ist, mit der Jesus hier Unrecht vergibt. Und dann bittet Jesus einfach darum: Gib mir auch etwas von dieser Kraft. Gib mir auch etwas von dieser Kraft, damit ich auch vergeben kann. Und in Gottes Kraft, das macht einen großen Unterschied. In Gottes Kraft können wir dann vergeben. Und damit bin ich schon bei meinem zweiten Gedanken, den ich euch mitgeben möchte: eine offene Tür in Gottes neue Welt. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die einzelnen Menschen, die bei der Kreuzigung dabei waren, unter dem Kreuz, beziehungsweise links und rechts von Jesus, die auch am Kreuz gehangen sind. Da wird uns zunächst erzählt von dem Ratsältesten, und das ist ganz besonders beschämend, das war die religiöse Elite, die religiösen Autoritäten, die unter dem Kreuz stehen und einfach nur Spott für Jesus übrig haben. Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich doch selber helfen, wenn er wirklich der Messias ist. Und genauso die Soldaten, die die Hinrichtung durchgeführt haben, sie haben einfach nur Spott über für diesen sogenannten, aus ihrer Sicht, Judenkönig. Und auch einer derer, die mit Jesus hingerichtet werden. Er hat vielleicht nicht unbedingt Spott über, aber es ist eigentlich eine Wut, ein Groll, auch ein Stück Verachtung, die da Jesus entgegengebracht wird. Wahrscheinlich waren die zwei, die mit Jesus hingerichtet wurden, Zeloten. Die Zeloten waren, man könnte sagen, die Guerillakämpfer gegen die Römer. Also Leute, denen bewusst war, ein offener Krieg gegen die Römer haben wir nie eine Chance, aber so kleine Terroranschläge, da können wir den Römern anständig zusetzen. Wenn so zwei, drei Soldaten unterwegs sind und wir locken sie in einen Hinterhalt und überfallen sie, da können wir den Römern Schmerzen zufügen. Und solche Überfälle hat es gegeben. Nur wenn die Römer dann einen solchen Zeloten erwischt haben, waren sie nicht zimperlich, die sind ans Kreuz gekommen. Und wahrscheinlich waren die zwei, die mit Jesus gekreuzigt wurden, solche Aufständische, die Römer raushaben wollten. Und das waren auch Leute, die sich vom Messias erwartet haben, dass wenn der kommt, dann wird er endlich auf den Tisch schauen und die Römer aus dem Land schmeißen. Und auf dem Hintergrund muss man verstehen, dass dieser Verbrecher sagt, bist du nicht der Messias, na dann hilf dir doch selber und hilf uns, dann tu doch endlich was gegen die Römer. Und plötzlich wird er von dem anderen zurechtgewiesen. Der ihm sagt, und nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Dabei bist du zum Tod verurteilt, wie Jesus in der Mitte, aber du bist es zu Recht. Wir leiden hier die Strafe, die wir verdient haben, aber der hier hat kein Unrecht getan. Und dann wendet er sich an Jesus und sagt, denk an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst. Und ich möchte uns kurz einmal bitten, uns vor Augen zu malen, wie unbegreiflich diese Situation eigentlich ist. Da hängt Jesus völlig hilflos am Kreuz, angenagelt, kann sich gar nicht bewegen. Und an ihn wendet sich jetzt dieser Verbrecher und irgendwie wird ihm klar, dieser hilflose Mann, der hat die Macht, dass er ihm die Tür öffnen kann in Gottes neue Welt. Der hat die Macht, dass er ihm den Zugang verschaffen kann zum Paradies, zum Himmel. Jesus hat die Macht, darüber zu entscheiden, wo wir einmal ankommen. Diese Macht hat kein Politiker. Diese Macht hat keine militärische Macht. Diese Macht hat dieser hilflose Mann am Kreuz. Und so wendet sich der Verbrecher an Jesus und sagt, denk an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm, ich versichere dir, oder die alten Bibelübersetzungen sagen, wahrlich, ich sage dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Was Jesus hier diesem Verbrecher vermittelt, ist Gewissheit. Er sagt nicht, okay, eventuell, du wirst es schon sehen. Er sagt nicht einmal, ja, du kannst vielleicht darauf hoffen, sondern er sagt dir, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich möchte euch, möchte sie heute wirklich auf diesen Punkt der Gewissheit hinweisen. Das ist ein zentrales Thema im Neuen Testament. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, wenn wir ihm unser Leben öffnen, da gibt es Gewissheit über diese Frage, was mit mir einmal ist am Ende, wo ich ankomme. Und viele Leute leisten sich zu diesem Thema so eine nebelige Ungewissheit. So nach dem Motto, na, ich hoffe schon, dass das irgendwie gut gehen wird, aber was Genaues wissen kann man ja nicht. In den meisten Lebensbereichen legen wir riesengroßen Wert auf Gewissheit. Ein ganz banales Beispiel. Vor 3,5 Jahren haben wir uns als Familie ein Auto gekauft. Angenommen, der Autoverkäufer hätte mir damals gesagt, Herr Dopplinger, grundsätzlich müssen die Bremsen funktionieren. Ich hätte ihm das Auto nie abgekauft, weil ich wissen möchte, dass die Bremsen wirklich funktionieren, weil ich mich darauf wirklich verlassen möchte. Nur in dem Bereich, was mit uns einmal in der Ewigkeit sein wird, da kommen wir plötzlich und sagen, ja, grundsätzlich denke ich schon, dass das gut ausgehen sollte. Ich bitte Sie, leisten Sie sich in diesem Bereich keine Ungewissheit, sondern lassen Sie Gott keine Ruhe, bis er Ihnen diese Gewissheit geschenkt hat. Und Gott hat versprochen, dass er uns das schenkt. Es wird uns im Neuen Testament gesagt, wer den Sohn Gottes hat, das heißt, wer eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und es wird uns auch gesagt, dass der Geist Gottes uns das wirklich tief in unserem Innern klar macht, uns gewiss macht, dass wir Kinder Gottes sind. Und das geschieht, indem wir unser Leben für Christus öffnen, indem wir ihm unser Leben anvertrauen. Das ist diese offene Tür in Gottes neue Welt. Und Lukas erzählt uns noch von einer anderen Seite etwas, von dieser offenen Tür. Er erzählt, was während der Sterbestunde Jesu im Tempel in Jerusalem geschehen ist. Und dazu möchte ich ganz kurz erklären, wie der Tempel in Jerusalem aufgebaut war. Das Tempelgebäude an sich war eigentlich nur für die Priester zugänglich und hat zwei Teile gehabt. Angenommen, dass die Kirche hier wäre, der Tempel, dann wäre dieser Teil hier das sogenannte Heiligtum und ungefähr hier wäre ein Vorhang, ein ganz dicker, schwerer Vorhang und da, das wäre das sogenannte Allerheiligste. Und da ist ursprünglich die Bundeslade drin gestanden und den Juden war klar, das ist der allerheiligste Ort auf dieser Welt. Das ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, so wie sonst nirgends. Und die Juden haben ein sehr feines Empfinden dafür gehabt, da hat nicht einfach jeder Zutritt dazu. Da hat eigentlich kein Mensch Zutritt dazu. Schließlich, das ist der Gott, der das gesamte Universum ins Leben gerufen hat. Nur einmal im Jahr ist der oberste Priester mit einem Opfer, mit dem Blut eines Opfers in dieses Allerheiligste hineingegangen. Und jetzt erzählt uns Lukas, dass ausgerechnet zur Sterbestunde von Jesus dieser Vorhang von oben bis unten entzwei reißt. Mit anderen Worten, da ist plötzlich eine Tür geöffnet worden. Da ist ein Zugang da. Durch den Tod von Jesus wird eine Tür für uns aufgemacht, eine Tür in Gottes Gegenwart. Und Gott sagt uns, du bist willkommen. Du bist willkommen bei mir. Und ich möchte euch heute einladen, lasst euch das wirklich von Gott sagen. Du bist willkommen bei mir. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt, bei meinem letzten Gedanken. Menschen auf dem Weg in Gottes neue Welt. Da war zunächst einmal der eine Verbrecher, der zu Jesus sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Übrigens, ein Mensch, von dem man es eigentlich überhaupt nicht erwarten würde, dass er sich so an Jesus wendet. Und dann kommt noch jemand, von dem man es auch überhaupt nicht erwarten würde. Das ist der Hauptmann des Hinrichtungskommandos. Ein römischer Hauptmann, der schon öfter solche Hinrichtungen durchgeführt hat. Und ich glaube, ihr werdet mir zustimmen, wenn man so eine Arbeit macht und die immer wieder macht, das macht auch etwas mit demjenigen, der diese Arbeit durchführt. Das stumpft einen Menschen ab, wenn er jede Woche jemanden ans Kreuz nageln lässt. Und wenn er dann dabei ist und zuschaut, wie da jemand eben am Kreuz verreckt. Vielleicht ist dieser Mann zynisch geworden. Vielleicht ist er auch Alkoholiker geworden. Jedenfalls, diese Arbeit hat etwas mit ihm gemacht. Und jetzt geschieht etwas Umgekehrtes. Er erlebt die Hinrichtung von Jesus mit und auch das macht etwas mit ihm. Dort, wo normalerweise die Hingerichteten geflucht haben, die Menschen angeschrien haben, erlebt er plötzlich, wie Jesus sagt: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann geht insgesamt von diesem Kreuz und von Jesus eine unbegreifliche Ruhe, ja fast Hoheit aus. Und am Ende erlebt er mit, wie Jesus stirbt. Er ist tief betroffen und kann nicht anders als zu sagen, dieser Mensch war ein Gerechter. Und das war jetzt mehr als nur eine Feststellung, der war wahrscheinlich wirklich unschuldig, sondern damit hat er sich auf die Seite von Jesus gestellt. Damit hat er gesagt, der diesen Menschen will ich nicht anschließen. In anderen Evangelien heißt es sogar, dass er gesagt hat, er war wirklich Gottes Sohn. Und ähnlich wie dieser Hauptmann geschieht es bei anderen, die nur aus Schaulust gekommen sind. Ist wirklich nicht der allerschönste Charakterzug, dass man bei einer Hinrichtung aus Schaulust zuschauen möchte. Und von denen erzählt uns Lukas, dass sie tief betroffen und ganz still runtergegangen sind von diesem Hügel. Sie schlugen sich an die Brust und gingen zurück in die Stadt. Und wahrscheinlich waren dann später viele von denen, unter denen, die sich der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem angeschlossen haben. Menschen auf dem Weg in die neue Welt Gottes. Und das Spannende ist, überall dort, wo es um den Tod von Jesus geht, wo diese Botschaft weitergegeben wird, werden Menschen so berührt wie dieser Hauptmann. Oder wie die, die aus Schaulust gekommen sind und plötzlich tief betroffen zurückgehen. Überall dort machen sich Menschen auf den Weg in Gottes neue Welt. Sprich, sie öffnen ihr Herz, sie öffnen ihr Leben für Christus, vertrauen sich selber Christus an. Und ich möchte euch heute einladen, sich diesen Menschen anzuschließen, da mitzugehen. Dass ihr euch auch öffnet für diesen hilflosen Mann am Kreuz, der gestorben ist, aber der auch auferstanden ist. Und der lebt in unserer Mitte.